Ja, welch ein Lied. Die Überschrift über der Predigt hat ein Fragezeichen. Aufgeblasen oder empfangsbereit? Aufgeblasen oder empfangsbereit? Wir haben eben im Grunde schon die Antwort gesungen. Wir haben hier eben ein bemerkenswertes Bekenntnis ausgesprochen. Mit Paul Gerhardt haben wir die wunderbare Wahrheit bezeugt. Erstens, der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Tatsächlich, es gibt keinen anderen Grund, der trägt. Und es gibt auch keinen anderen Halt als den in Jesus Christus. Und dann haben wir hinzugefügt, und das ist die Antwort, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Diese Aussage ist deshalb so wertvoll, weil sie, sofern sie unser Leben bestimmt, uns vor vielen unnützen Reibereien und Angebereien bewahrt. Auch vor törichtem Konkurrenzdenken. In diese Verkehrtheiten war ja die Gemeinde in Korinth verstrickt, an die Paulus jenen Brief schrieb, der uns seit einigen Wochen und noch für einige Monate als Predigtunterlage dient, der erste Korintherbrief. Wir müssen uns dabei immer wieder vor Augen führen, dass die beiden Briefe an die Korinther, die uns überliefert wurden, geschrieben wurden, um diese Gemeinde vor der endgültigen Zerrüttung zu bewahren. Geistliche Unreife prägten sie, das haben wir schon gehört, zuletzt auch, mitbewirkt auch durch diese halbherzige Abgrenzung von der moralischen Verwahrlosung der Stadtgesellschaft. Damals in Korinth, heute in Bonn, füge ich mal hinzu. Noch mehr aber machte dieser Gemeinde zu schaffen und vielen Gemeinden bis zum heutigen Tag, dass etliche Frauen und Männer, die sich dazu gebeten und zu Bibelkreisen und zu Gottesdiensten versammelt haben, von einer furchtbaren Krankheit geplagt wurden. Von der Krankheit der Einbildung und des Stolzes. Doch immer hat diese Krankheit, ob sie nun kaschiert auftritt oder manchmal schmerzhaft offenkundig ist, immer hat sie ein und dieselbe Wurzel. Es ist das mehr sein wollen oder bedeutender sein wollen als die anderen. Ob es nun um einzelne Personen geht oder um ganze Gruppen. Und es gibt nur ein einziges Mittel gegen diese Seuche des Vergleichens, die übrigens stets nur Komplexe hervorbringt, entweder Minderwertigkeitskomplexe oder Überlegenheitskomplexe. Und dieses einzige Heilmittel ist das Kreuz, genauer der Gekreuzigte. Deshalb weist Paulus immer wieder auf ihn hin, vom Anfang des ersten Korintherbriefes bis ins letzte Kapitel des zweiten Korintherbriefes. Immer wieder sagt er uns, dass nur das Aufsehen zu ihm, unserem Erlöser, und die Hingabe unseres Lebens an ihn uns aus der Falle der Überheblichkeit befreit. Und deshalb hämmert er uns auch gleich zu Beginn oder den Korinthern damals im ersten Kapitel ein, ihr kennt das Wort schon, das Wort vom Kreuz, darauf kommt es an. Und dann im zweiten Kapitel bekräftigt er, ich hatte mir vorgenommen, liebe Korinther, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als den Gekreuzigten. Und im dritten Kapitel folgt dann die Ewigkeitsaussage, über die vor einigen Wochen Volker Heckel gepredigt hat. Einen anderen Grund kann niemand legen. Nein, das war ein anderer, der darüber gepredigt hat. Aber immerhin im dritten Kapitel kommt dieser Ewigkeitssatz. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Und dann im vierten Kapitel geht er gegen die Torheit jener vor, die diese Mitte und den Grund ihres neuen Lebens aus dem Blick verloren haben. Sie widmeten sich damals, und vielleicht wir manchmal auch, lieber der Frage, wer den besten Bibellehrer hat, wer die besten Predigten hält, wer somit sich selbst zu den Besten zählen kann und sich dessen rühmen kann. Das war die Krankheit in Korinth. Kleiner Impuls zum Nachdenken für uns heute. Könnte es sein, dass wir immer wieder mal dieses vergleichende Denken pflegen, nicht nur hier, sondern immer, ja, im Berufsleben, in der Familie, könnte es sein, dass wir doch immer wieder mal vergleichen. Übrigens, Søren Kierkegaard hat gesagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Es ist immer ein falsches Ergebnis, das herauskommt. Jedenfalls hat Paulus damals den Korinthern und uns heute klargemacht, dass es für ihn keinerlei Bedeutung hat, welches Urteil andere über ihn fällen. Darüber hat am letzten Sonntag der Andreas gepredigt. Und nun fährt er fort. Ich lese nur diese zwei Verse aus dem 4. Kapitel, um die es heute geht. Das aber, liebe Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, was das heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, damit sich keiner für den einen auf die Kosten des anderen aufblase. Andere Übersetzungen aufbläht, ziemlich deutlich in beiden Fällen. Weiter geht's. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Drei Aspekte mindestens kann man aus diesen zwei Versen ableiten. Erstens, was ich von Natur aus bin. Zweitens, was ich ohne Mühe kann. Und drittens, was der Übung wert ist. Den ersten Punkt, was ich von Natur aus bin, sollten wir uns täglich ins Gedächtnis rufen, damit, also gerade durch Aneignen des Wortes Gottes, damit uns zweierlei präsent bleibt. Erstens, der heillose Zustand unseres Wesens, dieses alte Wesen, das ich zäh behaupten möchte, auch wenn wir längst bekehrt sind. Und zum Zweiten, der heilvolle Stand, den wir in Christus Jesus haben, in dem für uns Gekreuzigten und Auferstandenen. Nicht über das hinaus, was geschrieben steht, gebietet uns Paulus. Es fragt sich, was steht denn da geschrieben in der Heiligen Schrift über uns Menschen? Haben wir irgendeinen Grund, selbst zufrieden zu sein? Wenn Paulus und die Korinther damals in der Schrift forschten, was geschrieben steht, dann hatten sie vor allen Dingen die fünf Bücher Mose, die Psalmen, die Propheten, Sprüche Salomos noch, ja. Und was fanden sie damals und was können wir heute darin finden? Über die Verfassung des Menschen geschrieben. Erstens, dass er ursprünglich von Gott nach seinem Bild erschaffen wurde. 1. Mose 1. Dass er jedoch nach dem Reinfall in die Arme Satans dessen anmaßenden Stolz übernahm und mit ihm eine Fülle erschreckender Wesenszüge, alles andere als göttliche Wesenszüge. Und wir alle taten es ihm nach. Die Bibel sagt, dass wir Ebenbilder des gefallenen Adams sind. Siehe 1. Mose 5, Vers 3. Von Gott entfremdet, von der Sünde entstellt. Das ist unser Zustand. Und deshalb sprach Gott der Herr, 1. Mose 8, sind wir nun im 8. Kapitel des 1. Buches Moses, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und David bestätigt das ausdrücklich für seine Person, wenn er in Psalm 51, diesem berühmten Bußpsalm, betet: Ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Der Prophet Jeremia, von dem vorhin Ulla ein wunderbares Wort gelesen hat, vom Römen, der bringt dieses Problem auf den Punkt über den Zustand unseres Zentrums. Er schreibt, 17. Kapitel, Jeremia: Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Bei Luther heißt es trotzig, aber das ist eine liebliche Übersetzung. Bösartig ist genauer, Schlachterübersetzung. Wer kann es ergründen? Und das sagt uns auch, der Prophet Jeremia sagt uns heute, wie aussichtslos jeder Versuch ist, sich selbst zu verbessern. Hören wir noch einmal Jeremia, Kapitel 13. Kann ein Schwarzer seine Haut ändern, ein Leopard seine Flecken? Dann könntet auch ihr Gutes tun, die ihr an Böses tun gewöhnt seid. Jeremia 13, 23. Der Sohn Gottes, der zu den hilflosen Sündern herabgekommen ist, weil sie sich nicht helfen konnten, der hat dann 6 Jahrhunderte nach Jeremia unseren unheilbaren Schaden mit diesen Worten konkretisiert. Von innen heraus, aus dem Herzen des Menschen kommen, festhalten, das sind wir jetzt, die bösen Gedanken, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alles in einem Satz. Markus 7, 21, folgende. Und nun kommt der Gipfel des Wahns. Obwohl der Mensch, auch der Mensch, der die Bibel kennt, über seinen Zustand ausgiebig durch das Wort Gottes aufgeklärt ist, versucht er unentwegt Klimmzüge der Selbsterhöhung über die Schrift hinaus zu unternehmen. In diesem Training sind wir geschickt. Das Ego vom Leistungsdenken geprägt bläht sich auf. So ist unsere Natur. Damit sind wir beim zweiten Punkt, der da lautet: Was ich ohne Mühe kann. Ich kann mein totales existenzielles Scheitern locker verdrängen. Wenn ich Pech habe, ein Leben lang, auch als Christ, dann ist Jesus Christus nur eine Zutat zu meinem ich-zentrierten Leben. Hier und da auch ein erbetener Problem, Lösungshelfer, Nothelfer. Aber er ist nicht die Mitte, er ist nicht das A und das O meines neuen Lebens, sondern ein schmückender Rahmen, in dem ich meine eigene Bedeutung entfalte. Auch als Christ, als Prediger. Kennt ihr doch, ne? Wie schnell sich einer aufblasen kann. Also wenn, ja, gut. Wenn ihr es an mir entdeckt, jagt mich davon, Leute. Wir sind, gut, Edmund, greift zu. Ja, wir alle sind ja in dieser Hinsicht gefährdet. Wir alle, wir, die wir doch eigentlich das Evangelium leben sollten und predigen und auf vielfältige Weise Jesus bezeugen sollten. Aber wir tun das auf eine seltsam zwielichtige Weise. Wir rücken ihn nicht ins Licht, zumindest nicht immer wieder und nicht immer neu, sondern das geschieht wie von selbst uns. Auf einmal stehe ich im Zwielicht da. Schaut auf mich. Und das war die Gefahr, in der Paulus und seine Mitstreiter, seine Apollos-Mitarbeiter durch den Beifall der Korinther gebracht wurden. Sie aber, die beiden, Apollos und Paulus, widerstanden dieser Versuchung. Auch dadurch, dass sie ungeschminkt die Wahrheit sagten und davor warnten, den Wettbewerb der aufgeblasenen fortzusetzen. Aber wie viele Gemeindemitarbeiter und Prediger haben sich seitdem schon von rühmenden Worten verführen lassen? Es geht durch die Jahrhunderte. Wie viele haben sich am Ende immer mehr wichtig genommen und immer weniger Jesus Christus wichtig genommen und bezeugt? Dieser Hang zur Selbstdarstellung dürfte heute stärker denn je geworden sein. Warum? Weil unsere Gesellschaft überflutet wird von einer Haltung und scheinbaren Selbstverständlichkeit der Ich-Bespiegelung. Und so etwas geht, dringt in die Gemeinden hinein. Wir sind Abgefärbte. Früher war das vielleicht nicht ganz so schlimm wie heute, aber es gab, wie ich hier, ich habe da vor kurzem dieses Heft in der Gemeinde gefunden, Fest und Treu. Es liegt immer wieder hier aus, sehr zu empfehlen, starkes Heft. Das ist hier aus dem letzten Quartal 2022. Und da schreibt einer der machtvollsten Prediger der englischsprachigen Welt, John Henry Chowett, der sagt da Folgendes unter der Überschrift Selbstbeweihräucherung im Dienst für den Herrn ist tödlich. Da sagt er, selbst darstellende Erläuterungen über uns und unsere Arbeit, egozentrische Erwähnungen unserer Fähigkeiten, sich in den Vordergrund stellen und Eindruck schinden, all dies ist absolut verhängnisvoll für die wirklich wichtige Arbeit, die uns übertragen ist. Und weiter, unsere Mitarbeiter merken, wenn unsere Arbeit durch Selbstdarstellung verdorben wird. Der Teufel freut sich, wenn er uns zur Selbstbeweihräucherung verführen kann. Unsere eigenen besten Kräfte schrumpfen und schwinden, wenn wir sie in das Rampenlicht des Geltungsbedürfnisses stellen. Ende des Zitats. Wie unheimlich, heimlich schleichen sich solche Selbstgefälligkeiten bei uns allen ein. Wir haben vorhin aus den Worten der Propheten, aus den Worten Jesu gehört, welche Verwüstungen die Sünde in jedem Herzen angerichtet hat. Unsere Neigung zur Aufgeblasenheit ist also so etwas wie ein Naturereignis, und das ist wörtlich zu verstehen. Unsere gefallene Natur trägt diese Ich-Überhöhung und das Konkurrenzdenken in sich wie das Huhn das Ei, nur dass wir es weniger schnell loswerden. Das ist unser Naturereignis. Und wenn wir dann persönlich wenig Beeindruckendes vorweisen können, dann können wir uns immer noch an andere hängen und an ihrem Ruhm mitnaschen. Wir kennen das. Wir sind Weltmeister. Wir sind Papst. Wir sind die wahre Gemeinde. Ja? Wir gehören zu Apollos. Wir gehören zu Paulus. Und Paulus sagt, nein, ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Darum rühme sich niemand eines Menschen. So endete übrigens das dritte Kapitel in diesem Korintherbrief. Und das ist der Weg heraus aus der Aufblähung und aus der Menschenverehrung. Wenn wir mit Paulus diesen Weg einschlagen, so kommen wir an eine Kreuzung, an der wir eine Befreiung und eine Erleichterung ohnegleichen erleben können. Es ist die Befreiung von der Tyrannei unserer elenden Ich-Sucht. Und davon ist besonders viel übrigens in dem Paulusbrief an die Galater die Rede. Weshalb? Weil die Galater sich nicht nur wie die Korinther sehr wichtig nahmen, sondern obendrein haben sie sich noch so furchtbar überhoben, dass sie meinten, die Gebote Gottes aus eigener Kraft meistern zu können. aus eigener Kraft. Und diese pharisäerhafte Form der Selbstüberschätzung, eine Steigerung quasi des bisher Gehörten, findet sich bis zum heutigen Tag in vielen Gemeinden. Vielleicht auch hier. Jeder möge sich prüfen. Das Gesetz Gottes ist für mich ein Beweis, dass ich es schaffe. Und doch führt genau diese Gefahr zu einem unzufriedenen, zu einem beladenen, zu einem gesetzlichen Christenleben. Und zwar immer dann, wenn im Leben wie im Predigen Gesetz und Evangelium vermischt werden, wenn sie nicht geschieden werden, da entsteht Unglück. Denn wenn einer Gesetz und Evangelium vermischt, dann sieht er sich genötigt, seine eigene Gerechtigkeit aufzurichten. Er sagt zwar dann, ja, mit Hilfe Gottes, aber nein, in Wirklichkeit hat er immer diesen vertrackten Hintergedanken, sich die Gnade irgendwie verdienen zu müssen und auch verdienen zu können. Es ist verrückt, aber das prägt ganz viele Christenleben. Deshalb brauchen wir hier eine klare Scheidung. Wir müssen das oft uns gegenseitig zusprechen. Die Scheidung, hier das heilige Gesetz, das uns zeigt, wie unheilig ich bin und wie absolut kaputt ich innerlich bin, und zwar bis in die Wurzel meines Lebens hinein, bis in den Kern meiner Existenz hinein, durch und durch. Das zeigt uns das Gesetz Gottes. Und dann kommt das Evangelium der Gnade. Das müssen wir umso deutlicher hören, dass uns offenbart, dass uns der Vater im Himmel durch seinen Sohn Jesus Christus alles geschenkt hat, was wir heute zum wahrhaftigen Leben benötigen. Heute und in Ewigkeit. Und deshalb lässt Paulus nur ein einziges Rühmen zu. Und wir können uns dieses Rühmen aneignen. Das ist eine Variation zu dem, was vorhin Ulla aus dem Propheten Jeremia gelesen hat. Das Rühmen bei Paulus lautet, es sei fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Galater 6,14. Und im Römerbrief sagt er, wir wissen ja, dass unser alter Mensch, Römer 6,6, ne, wertvolles, ein wertvoller Vers. Für alle, die noch nicht getauft sind, lasst euch taufen im Namen oder aufgrund dieses Verses, Römer 6,6. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm, mit Christus Jesus, gekreuzigt ist. Achten wir auf dieses Ist. Alles Entscheidende ist schon vollbracht. In Christus ist uns die neue Schöpfung aufgetan. Das Alte ist vergangen. Und wenn wir diese Wahrheit gelten lassen, sind wir auf der Siegesstraße. Umkämpfte, aber doch bestehende Siegesstraße. Und auf dieser Siegesstraße geht es stets um das Empfangen dessen, was wir von Natur aus nicht haben. Empfangen, was wir nicht haben. Dass wir das von diesem gnädigen Gott Empfangene dann auch gerne weitergeben und andere teilhaben lassen. Das liegt auf der Hand, denn wer Christi Liebe, Christi Erbarmen, Christi Güte, Christi Treue erfahren hat und davon überfließt, dann kriegen die anderen auch was davon ab. Wie von selbst. Deshalb lautet der dritte und letzte Punkt in dieser Predigt heute, was der Übung wert ist. Denn darin dürfen wir uns ein Leben lang üben, im dankbaren Empfangen und Weitergeben der Wohltaten Gottes. Empfangen und Weitergeben der Wohltaten Gottes. Paulus schärft unsere Sinne dafür, wenn er schreibt, haben wir vorhin schon gehört, was besitzt du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als ob du es nicht empfangen hättest? Wir sind also alle dazu berufen, täglich bewusst zu erleben, wie der allmächtige und uns bedingungslos liebende Gott gute Gaben gibt. Man kann das immer deutlicher sehen, je länger man sich darin übt. Das ist faszinierend. Man braucht manchmal Jahre dazu, ja, alle, glaube ich. Auf einmal merken wir, unser Verlangen nach Selbstruhm verdunstet, wenn wir erkennen, wie heilsam dieses Wahrnehmen ist von Gottes Güte und Treue. Und wir merken, jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Jeder Augenblick, dass ich euch sehen kann und ihr mich, ist ein Geschenk Gottes. Jeder Hoffnungsschimmer ist ein Geschenk Gottes. Jeder Glaubensschritt, jede Versöhnung, das Staunen von Gott geliebt zu sein, die wachsende Gewissheit, eine ewige Heimat zu haben. Bettys Mama ist am Freitag gestorben. Betty weiß, nach den vielen Kapriolen ist sie jetzt dort, wohin sie gehört, bei ihrem Erlöser. Ja? Diese Gewissheit, wir werden dort sein, sie wird sie bald sehen. Und dann immer wieder, trotz aller Zumutungen, die uns andere zufügen und trotz aller Versagensgeschichten, die ich mir selber leisten, immer wieder dieser Friede, der weit über alles Verstehen hinausgeht. Das und unendlich viel mehr, nämlich die vollkommene Erlösung, die ewige Befreiung, die ewige Gemeinschaft mit Jesus in der Herrlichkeit und heute schon, hat uns der Vater durch seinen Sohn zugeeignet, damit wir es empfangen. Das ist ein Leben jenseits der engen Egozentrik. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, ruft Paulus im Römerbrief, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Unser praktisches Leben im Glauben und damit auch unser tägliches notwendiges Training, was wir üben können, lässt sich in dem einen Satz zusammenfassen, den Johannes, der Jünger Jesu, in seinem Bericht über das Leben Jesu im ersten Kapitel nachzulesen, niedergeschrieben hat: Von seiner Fülle haben wir genommen, empfangen, Gnade um Gnade, Gnade um Gnade, Leben um Leben, empfangen und immer wieder von Gott empfangen, nehmen und weitergeben, dankbar werden in der täglichen Gnadenfülle. Das ist ein Leben, wie es Gott gefällt und deshalb uns gut tut. So, jetzt geht es ans Eingemachte, wir sind fast schon am Ende. Wir sind gefordert, denn wir sind erlöst, die meisten und fast sogar alle, erlöst durch das Blut Jesu, aus der Macht des Teufels befreit, aus der Macht der Sünde befreit, zumindest der Tyrannei der Sünde, und aus der Macht des Todes befreit. Und somit haben wir nun als Glieder des Leibes Christi die Möglichkeit und auch die Pflicht, wir sind tatsächlich gefordert, uns verantwortlich zu entscheiden. Doppelpunkt. Wir haben die Pflicht. Die Grundsatzfrage lautet: Will ich weiterhin mein altes, aufgeblasenes Wesen peppeln und ein bisschen fromm tünchen? Oder die Alternative: Will ich ein für alle Mal ab heute und jeden Tag neu zu wiederholen, will ich ein für alle Mal alles, wirklich alles, was ich im Leben und auch im Sterben brauche, nur noch von Gott erwarten und von ihm empfangen? Das ist tatsächlich eine Grundsatzentscheidung, zu der wir verpflichtet sind als Kinder Gottes, als Erlöste. Will ich mich wichtig nehmen oder will ich mich von Jesus glückselig preisen lassen, weil ich meine innere Armut vor Gott zugebe? Wir können es auch voreinander zugeben. Nach der neuen evangelistischen Übersetzung lautet die erste Seligpreisung in der Bergpredigt so: Wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Sie gehören dem Himmelreich an. Weckt das unser Verlangen nach einem Leben unter der Gnade, unter der Herrschaft Jesu? Nach einem Leben, in dem Gott allein der Maßgebende ist. Dann sollten wir doch ab heute ernst machen und uns darauf konzentrieren, unsere leeren Herzen, wenn sie denn nicht von Sünde verunreinigt sind, dann bekennen wir das und dann halten wir unsere leeren Herzen und unsere leeren Hände Gott hin, damit er sie füllt. Er wird es tun, darauf können wir uns verlassen. Er wird sogar weit mehr tun, er hat sogar schon angefangen damit, er wird unseren größten Schaden heilen. Wir haben vorhin gehört, wir sind Ebenbilder des gefallenen Adams, entstellt von Sünde. In Jesus Christus, von dem im Neuen Testament dreimal gesagt wird und nur von ihm, er ist das Ebenbild Gottes, nur Jesus Christus. Ihr findet im Neuen Testament kein anderes Ebenbild als nur Ebenbild Gottes. 2. Korinther 4,4, Hebräer 1,3, Kolosser 1,15. Dreimal so. Jesus ist das Ebenbild Gottes. Wir sind Entstellte, von Sünde kaputtgemachte. Aber in ihm, und das ist das große Heilsgeschenk Gottes an uns, in ihm bekommen wir wieder, was durch den Sündenfall zerstört wurde. Und im 1. Johannesbrief kriegen wir diese Zusage, wir werden ihm gleich sein. 1. Johannes 3, wenn wir ihn sehen, sagt Rainer zu Recht. Ja? Also das heißt, der Grund unserer Wiedergewinnung des Ebenbildes Gottes ist gelegt und die Vollendung werden wir in der himmlischen Herrlichkeit haben. Es hat begonnen, er wird vollenden. Das war schon der Schluss, wenn ich noch zwei kurze Zitate kämen. Eines aus dem einen, aus dem Alten und eines aus dem Neuen Testament. Jesaja betet, kann man nachlesen in Jesaja 26, aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen. Frieden ist der maßgebende Schiedsrichter, ob wir auf der richtigen Linie sind. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, nun kommt's, denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Evangelium pur, ja. Und dann Paulus im 2. Korintherbrief, 3. Kapitel, Vers 5, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Und nun schließt sich der Kreis, denn das war auch unser gemeinsames Bekenntnis zu Beginn oder vor der Predigt, da haben wir gesungen, erinnert euch, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, was Christus mir gegeben. Das ist der Liebe wert. Michael, blende mal ein. Darauf kommt, auf ihn kommt es an, auf ihn allein, auf den für uns Gekreuzigten, der unsere Schuld auf sich geladen hat. Jede Sünde, auch die du morgen noch begehen wirst, er hat sie ans Kreuz getragen. Und auf ihn allein kommt es an. Und auf ihn sollten wir sehen. Das soll unser tägliches Training sein. Auf ihn sehen. Wenn ihr reinfallt, wenn ich reinfalle in Sünde und Blödheiten, aufsehen, Jesus ist mein gutes Gewissen, sagte Luther. Auf ihn sehen, Leute. Und dann wollen wir jetzt auch gemeinsam ein Gebet singen, ein Bekenntnislied. Wir sind entschieden, ihm allein zu folgen. Nicht unseren Blödheiten, nicht unseren falschen, verkehrten Herzensempfindungen. Ihm allein. Das singen wir jetzt.